Weil immer weniger Pinguine, immer weniger ins Polarmeer kacken, spielt bei uns das Klima verrückt. Die Kettenreaktion. Klingt ja ein bisschen, als würden sie schlecht Trompete spielen, zugegeben, aber so hören sie sich halt an, die Kaiserpinguine. Sie sind das, was man neudeutsch Pesketarier nennt. Sie fressen also kein Fleisch, sondern nur Fische, Tintenfische und ganz viel Grill und so ein Zeug. Die Kaisers sind die größten Pinguine der Welt. Sie können ungefähr 1,30 groß werden, tragen den klassischen schwarz-weißen Pinguinfrack und dazu einen edel-fancy goldenen Halsschmuck. Sieht wirklich ziemlich kaiserlich aus. Und eigentlich alle, die wie ich das Glück hatten, die Kaiserpinguine schon mal da zu sehen, wo sie zu Hause sind, also in der Antarktis, die stimmen mir zu, wenn ich sage, Pinguine sind toll, sie sind sensationell, süß, faszinierend, sie sind wunderschön. Wer sie sieht und sich nicht in sie verliebt, der hat ein Herz aus Eis. Oder Sabine, was sagst du? Ich meine, du warst ja auch da, wir waren ja zusammen da. Ist es möglich, Pinguine nicht zu lieben?
Absolut unmöglich.
So, dann ist das schon mal geklärt. Pinguine müssen geliebt werden. Hallo Leute, hier ist wieder die Kettenreaktion. Der Geowissenschaftspodcast, der euch erzählt, warum in der Welt der Wissenschaft das eine zum anderen führt. Wie bei einer Kettenreaktion eben. Weil in der Natur tatsächlich alles mit allem zusammenhängt. Mein Name ist Dirk Steffens, ich bin Wissenschaftsjournalist und neben mir sitzt der ernsthaft schlaue Teil unserer Familie, meine Forschungsfrau Sabine und... Frau Dr. Reanat Steffens, ist doch so, oder? In einem Ökosystem kann nichts passieren, ohne dass es Folgen auf alle anderen Lebewesen in diesem System hätte, oder?
Genau, der biologische Fachbegriff Ökosystem klingt zwar ziemlich blutleer, ist aber genau das Gegenteil davon und beschreibt wissenschaftlich, was du sagst. Nämlich, in einem Ökosystem leben die einzelnen Arten nicht einfach so nebeneinander her, sondern sie beeinflussen sich alle gegenseitig und werden außerdem noch von ihrer unbelebten Umgebung beeinflusst, also zum Beispiel von den Bergen oder dem Eis, in dem sie leben, oder der Atmosphäre, also von ihrem Habitat und ihrer Umgebung. Und im größten Ökosystem, das wir kennen, also dem Ökosystem Erde, sind dann tatsächlich alle Lebewesen auf diesem Planeten mehr oder weniger direkt miteinander verbunden. Und deshalb beeinflussen die Pinguine eben auch unser Leben.
Ich sag ja, Sabine ist der schlaue Teil von uns. Aber auf jeden Fall beeinflussen nicht nur die Pinguine unser Leben, sondern wir auch ihres. Was für die Pinguine allerdings eine ziemlich schlechte Nachricht ist. Aber lass uns das jetzt mal aufdröseln, was ich ganz am Anfang von diesem Podcast behauptet habe. Nämlich, dass die Pinguine in der Antarktis das Klima auch hier bei uns in Europa mit beeinflussen. Ich meine, es klingt ja erstmal total absurd, dass so ein paar tausend Vögel am anderen Ende der Welt etwas mit der Ahrtalflut, Starkregen in Bayern oder ausgetrockneten Böden in Brandenburg zu tun haben sollen. Schließlich schnattern die Kaiserpinguine ja ungefähr 14.000 Kilometer von uns entfernt. Also hier mal nicht nur sprichwörtlich, sondern jetzt in echt am anderen Ende der Welt. Aber an diesem Ende der Welt eben, der Antarktis, da sitzt einer der ganz großen Motoren, die das Klimasystem der Erde antreiben. Und wenn man da was reinmacht in diesen Klimamotor, dann stottert der, dann spürt man das eben auf der ganzen Welt. Das mit dem Reinmachen, das meine ich übrigens wörtlich. Denn Pinguine, die fressen ja nicht nur Grill und Fische und sowas, sie verdauen sie natürlich auch. Und darum geht's. Es kommt drauf an, was hinten rauskommt. Also wenn Pinguine aufs Eis, ins Meer oder auf einen Felsen kacken, dann düngen sie damit ja das Wasser im Südpolarmeer. Und zwar düngen sie das mit ganz wichtigen Spurenelementen. Denn was sie einen hinten ausscheiden, das schieben die anderen sich vorne rein. Wobei, es gibt ja Lebewesen, da ist es von vorne und hinten gar nicht so leicht zu unterscheiden. Aber egal, Pinguinkot, auch der von Walen und anderen Meeresbewohnern, aber besonders eben der von Pinguinen, der enthält vergleichsweise viel Eisen. Und dieses Eisen, das bekommt den ganz kleinen Lebewesen im Wasser ganz, ganz, ganz ausgezeichnet. Dem Phytoplankton. So nennen die Schlauen die Algen, die da im Meer herumtreiben. Die haben es nämlich in sich. Und das hat mir Ilka Peken erklärt. Die ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut. Und mit der zusammen sind Sabine und ich bei unserer letzten Antarktis-Expedition mal raus aufs Eis.
Das sind Pflanzen, die Photosynthese betreiben. Die in der Lage sind, das wenige Licht, was da durchkommt, zu nutzen und da Biomasse aufzubauen. Sie sind eben auch sehr stark angepasst. Sie bauen auch sehr viele Fettsäuren auf. Und deshalb sind sie eben auch ein sehr hochwertiges Futter. Superfood, wenn du so willst.
Also dieses Superfood, das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, bevor Ilka mir das erklärt hat. Das wächst eben nicht nur im Wasser, sondern sogar unter dem Eis, also an der Unterseite des Meereises, um genau zu sein, und sogar innen drin. Und da erwartet man ja eigentlich nicht, dass da lebensmäßig viel los ist im Eis. Aber deswegen machen Sabine und ich ja unsere Wissenschaftsexpedition, weil es vor Ort eben immer noch was zu lernen gibt, was wir zu Hause in den Büchern nicht so leicht finden würden. So ist das eben auch mit den Algen im Eis.
Wir sind ja alle fasziniert von den Pinguinen und Walen, die so die charismatischen Tiere hier im Südpolarmeer sind. Und die brauchen natürlich eine Nahrung. Und die Nahrung findet sich hier unter uns, in diesem weißen Nicht sozusagen. Weil wenn das Meerwasser gefriert, bilden sich sogenannte Solekanälchen. Und in diesen Solekanälchen können darauf bestimmte adaptierte Algen wachsen. Und die bilden dann sehr hohe Biomassen. Und die fangen schon sehr, sehr früh im Jahr an. Das sind so die Frühblüher, wenn man so will. Und die sind eine wichtige Nahrungsgrundlage, sowohl für den Grill als auch für andere trophische Stufen.
Na, das ist mal echt das schöne Biologenslang. Trophische Stufe. Damit meint Ilka in dem Fall die Tiere, die den Grill fressen, also eben eins höher stehen in der Nahrungspyramide.
Fische, Wale, Pinguine und sowas. Und wie Ilka sagt, Phytoplankton, das ist wichtiges Futter für die Tiere, die wir lieben. Schön, aber es hat noch zwei Eigenschaften, dieses Plankton, die, tja, wie soll ich das jetzt mal angemessen sagen, ohne zu untertreiben, tatsächlich einfach überlebenswichtig sind, und zwar auch für uns Menschen. Für dich zum Beispiel, Sabine, jetzt atme mal ganz tief ein. Sehr gut. Und während ich jetzt mal ganz schön entspannt weiteratme, musst du die Luft anhalten. Du darfst jetzt nur noch bei jedem zweiten Atemzug mitmachen. Also jetzt wieder.
Das ist fies.
Ja, ein bisschen fies, aber anschaulich. Denn ungefähr die Hälfte von all dem Sauerstoff in unserer Atmosphäre, also simpel gesagt von unserer Atemluft, stammt aus dem Meer, wissen ja die wenigsten. Dieses Phytoplankton, die hunderttausenden Arten von Diatomeen, Dinoflagellaten, Coccolithophoriden, oder wie spricht man die aus, Sabine?
Ja,
weiß auch nicht. Okay,
korrekt.
Die produzieren unseren Sauerstoff. Und zwar zusammen mit den Pflanzen an Land. Und dabei kennt diese Meeresluftproduzenten kaum jemand. Liebe Leute, vielleicht sind Kieselalgen die wichtigsten Lebewesen, von denen ihr noch nie gehört habt. Die Kieselalgen, sie leben hoch. Yeah! Und natürlich auch ihre anderen Algenkollegen. Doch damit es diesen unzähligen und unfassbar wichtigen Algen gut geht, damit sie uns atmen lassen können, brauchen sie Futter. Und das gäbe es nicht ausreichend ohne Pinguinkacke. Also, nochmal zum Mitschreiben. Unsere Kettenreaktion hat jetzt schon vier Glieder zusammengefügt. Erstens, Pinguine fressen viel. Zweitens, sie kacken ins Meer. Drittens, ihr Kot enthält Nährstoffe für das Phytoplankton. Viertens, diese Algen produzieren unsere Atemluft. Oder zumindest einen großen Teil davon. Soweit sind wir jetzt mit dem Verstehen, aber wie genau dieser Eisenkreislauf funktioniert und wieso der nicht nur den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, sondern darüber hinaus auch noch deren CO2-Gehalt und damit das Klima beeinflusst, das ist natürlich nicht so ganz einfach zu verstehen. Und deshalb frage ich nochmal meine Frau Schlau, den Bio-Nerd. Die kann es erklären. Mach doch mal deine Nerdbox auf, liebe Sabine, und teile, was du weißt.
Ja, was du da beschreibst, das ist die biologische Pumpe, die in den Ozeanen arbeitet. Vereinfacht beschrieben, Pinguine jagen in Meerestiefen so ungefähr bis 500 Metern Fische, Tintenfische und Krill. Und da unten ist es zappenduster, also nichts für lichtabhängige Algen. Ist die Beute verdaut, defekieren die Pinguine die Überreste an der Oberfläche.
Habt ihr gehört, ne? Defekieren. Sie meint kacken.
Kacken, genau. Sie bringen also Nährstoffe von unten nach oben. Und darunter ist eben das lebenswichtige Spurenelement Eisen, das das schon erwähnte Phytoplankton braucht. Und weil Phytoplankton genau wie Bäume an Land Photosynthese betreiben, also das heißt ihren Stoffwechsel mit Hilfe von Licht ankurbeln, fällt dabei als Abfallprodukt Sauerstoff an, den wir dann atmen können. Unsere Atmosphäre hat übrigens nur so viel Sauerstoff, weil die das schon seit Jahrmillionen machen. Und der hohe Eisengehalt von Pinguinkot ist in diesem System von ganz besonderer Bedeutung, weil es davon im Südpolarmeer eben nicht so viel gibt, also vom Eisen. Ohne Eisen können Algen kein Chlorophyll bilden, ohne Chlorophyll keine Photosynthese und so weiter. Das ist biochemisch.
Halt, was meinst du? Das ist bayerisch. Versuch's nochmal.
Biochemisch. War's schön?
Super. Ja.
Biochemisch ist das nicht ganz banal, aber was man in diesem Zusammenhang wissen sollte, ist vor allem, ohne Eisen geht's einfach nicht.
Dann wissen wir das jetzt auch. Und was man vor allem wissen sollte, das ist ja heutzutage besonders wichtig, bei der Photosynthese binden die Algen eben dieses böse CO2, das Treibhausgas, das uns so viele Sorgen macht. Wenn sie absterben, dann sinkt dieses ganze Zeug, dieser Kohlenstoff, mit dem Plankton auf den Meeresgrund. Eine Forschungsgruppe vom Institut für Meereswissenschaften in Andalusien hat das bei Zügelpinguinen gerade mal genauer untersucht und jetzt belegt, wie wichtig Pinguine für den Eisenkreislauf sind. Zum Vergleich, ihr Kot enthält etwa 3 Milligramm Eisen pro Gramm, der von Bartenwalen nur etwa 0,15 Milligramm. Wie das mit Menschen ist, weiß ich nicht, aber das ist ja jetzt auch egal. Aber wieso eigentlich ist da so viel mehr Eisen im Kot, Sabine?
Weil Pinguine Vögel sind und obwohl sie nicht mehr fliegen können, sind sie eben noch so gebaut. Alle Vögel sind eben besonders leicht, sie trinken sehr wenig und können ihre Exkremente total hoch konzentrieren, damit sie eben kein unnötiges Gewicht durch die Luft schleppen müssen. Vögel können deswegen zum Beispiel auch gar nicht pinkeln, wusstest du das?
Nee.
Siehste? Jedenfalls, also deshalb unterscheidet sich der Pinguinkot von dem der Säugetiere.
Tja, Scheiße ist eben auch nicht gleich Scheiße. Und auf jeden Fall steckt in der von Walen also viel, viel weniger Eisen als in der von unseren gefiederten Freunden. Und wer jetzt denkt, aber dafür sind Wale doch viel größer und machen viel größere Haufen. Klar, das stimmt, aber andererseits, Kleinvieh macht eben auch Mist. Und es gibt mehr Pinguine als Wale. In der und um die Antarktis herum leben viele, viele Millionen Pinguine, die jeden Tag viele, viele, viele Millionen Mal ins Wasser machen. Was die bisherige Sichtweise, nach der vor allem die Wale als Antreiber dieser biologischen Pumpe gelten, natürlich verändert. Also, liebe Wale, so sehr ich euch auch mag, ihr müsst den Ruhm von nun an mit den Pinguinen teilen. Aber eine Sache, Sabine, die du gerade so en passant erwähnt hast, die möchte ich jetzt gerne nochmal betonen. Du hast gesagt, wenn das Phytoplankton stirbt, sinkt viel davon samt dem Kohlenstoff runter auf den Meeresgrund. Und das heißt ja, aus der Atmosphäre, wo es den Klimawandel beschleunigt, ist das Kohlendioxid dann erstmal weg. Zumindest für ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte oder bestenfalls sogar Jahrtausende. In einer Studie vom Alfred-Wegener-Institut heißt es, die Ozeane nehmen ungefähr ein Viertel aller menschengemachten Emissionen auf und enthalten insgesamt ca. 50 Mal so viel Kohlenstoff wie die Luft. Nochmal, 50 Mal so viel Kohlenstoff wie die Luft. Und ich sage das deshalb mal so, gesunde Meere sind für den Klimaschutz wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger als gesunde Wälder an Land. Ich meine, wir reden beim Klimaschutz zwar immer über Bäume pflanzen und sowas und das ist natürlich auch toll und weitermachen, bitte, bitte. Aber mehr Wale und mehr Pinguine würden eventuell noch viel mehr bringen. Wir geben also zu Protokoll, die Kettenreaktion der kackenden Pinguine reicht über die Düngung des Algenwachstums und die Produktion von Sauerstoff hinaus, nämlich bis weit in den Klimaschutz hinein. Pinguine sind gut fürs Klima. Die Biochemie oder wie Sabine sagen würde, die Biochemie, haben wir damit klar. Aber leider ist die Pinguingeschichte damit noch nicht fertig erzählt. Kacken for Future, also für den Klimaschutz, bringt natürlich nur was, wenn genug gemacht wird. Wenn es also genug Pinguine gibt. Und da taucht jetzt leider ein sehr, sehr fieses Problem auf. Ein sich selbst verstärkendes Problem sogar.
Genau, der Klimawandel bedroht nämlich ausgerechnet die Kaiserpinguine. Dabei könnten die uns beim Klimaschutz eigentlich helfen.
Tja, blöde Sache das. Das britische Institut für Polarforschung hat die Kaiserkolonien mit Satelliten beobachtet und festgestellt, dass immer mehr von diesen Kolonien einfach verschwinden, weil das Eis taut. Ihre Prognose, bis Ende dieses Jahrhunderts, also innerhalb einiger Jahrzehnte, könnten 90% der Kolonien verschwinden. Mann oh Mann, 90%, fast alle. Klartext, die Pinguine drohen auszusterben. Um das zu verstehen, ist es gut zu wissen, wo die Kaisers das eine Ei, das sie pro Jahr legen, ausbrüten. Auf dem Eis, ist klar, aber auf welchem Eis?
Ja, Eis ist ja in der Antarktis nicht gleich Eis. Da gibt es zunächst das ewige Inlandeis, das liegt auf dem antarktischen Festland auf. Das ist ein bis zu 4 Kilometer dicker Eispanzer. Der speist das ebenfalls ganzjährige Schelfeis. Das ist ein paar hundert Meter dick, umgibt die Küsten und schwimmt auf dem Meer wie so ein riesiger Ring. Vor der Schelfeiskante gefriert dann im Winter zusätzlich das Meerwasser. Das ist dann das Festeis. Das so heißt, weil es am Schelfeis oder an der Küste festgefroren ist. Und noch weiter draußen ist dann das Packeis, das frei auf dem Ozean herumschwimmt.
Tja, wer hätte das gedacht? So viel Eis in einer Antarktis. Das ist aber eine ganz wichtige Unterscheidung, denn die Kaiserpinguine, die brüten meist auf diesem Festeis, also dem gefrorenen, aber am Schelfeis oder an der Küste festgefrorenen Meereis, genau. Diesem relativ dünnen. Mhm. Und wir sind genau auf diesem Festmeereis mit dem Schlitten rumgefahren. Und das kann man sich dann so vorstellen. Das Schelfeis, das ragt da, wo wir waren, in der Nähe der deutschen Neumayer-Forschungsstation, wie die weißen Klippen von Rügen raus ins Meer. Sieht wirklich toll aus. Und da kommt dann so eine richtig hohe Kante. Also man fährt ewig übers glatte Eis und plötzlich kommt eine Kante nach unten. Und die ist manchmal 20, 30 Meter tief. Und davor, ganz flach auf dem Meerwasser, da liegt dieses Festeis. Und da brüten die Pinguine. Wobei, das mit dem Brüten bei denen, das läuft bei denen echt schräg.
Ja, fortschrittlich sozusagen.
Genau. Die Weibchen legen zwar auch bei denen die Eier, oder genauer gesagt das eine einzige Ei, aber ausgerechnet im Winter. Also genau dann, wenn es in der Antarktis nie hell wird und die Temperatur auf minus 50, minus 60 oder manchmal sogar noch tiefer abrutscht. Und dann, in dieser miesen, kalten, klirrend kalten Zeit, hauen die Weibchen einfach ab. Lassen die Männer allein, die Frauen gehen zurück ins Meer, wo es was zu fressen gibt. Und auf dem Festeis, oft mehrere Tagesmärsche vom offenen Wasser entfernt, da bleiben die Männchen allein zurück. Allein. Die Männchen allein erziehen. Na ja gut, ein Ei kann man nicht erziehen, oder? Und sie brüten dann dieses einzige Ei alleine aus. Die Männchen. Wobei das mit dem Brüten am kältesten Ort der Erde natürlich kompliziert ist. Denn die stehen ja mit ihren Watschelfüßen auf dem Eis. Da gibt es also nichts, um ein warmes Nest zu bauen. Kein Heu, keine Äste, keine Federn, naja, ein paar Federn vielleicht, aber Nester kann man da nicht bauen. Und diese Kälte auf dem Eis, tja, das muss man mögen. Sag mal, Sabine, ich meine, wenn ich das ausplaudern darf, du hast ja eigentlich immer kalte Füße, Pinguine aber nicht, weil ihr Blutkreislauf eine Art Wärmetauscher eingebaut hat. Wäre für dich doch auch nicht schlecht, oder? Lady Cold Feet.
Ja, das liegt ja nicht an mir, sondern an der weiblichen Biologie. Unsere Hormone, also das Östrogen, das weibliche Sexualhormon und Schilddrüsenhormone von uns, die machen, dass unsere Körper weniger Energie verbrauchen und weniger Wärme produzieren. Und die Wärme, die wir Frauen haben, speichern wir da, wo wir sie halt wirklich brauchen, also im Rumpf und im Kopf, damit die wichtigen Körperteile gut funktionieren. Könntest du doch auch mal öfter machen, oder? Außerdem zum Füßewärmen habe ich ja dich.
Okay, also auf jeden Fall balancieren die Pinguinmännchen, und ich sage es nach wie vor voller Genderstolz noch einmal, die Männchen, die brüten auf diesen Wärmetauscherfüßen unter einer Fettfalte über 2 Monate lang dieses eine kostbare Ei aus. Und wenn dieses kostbare Ei auch nur ein einziges Mal für 1, 2 oder 3 Minuten aufs Eis kullern würde, dann wäre das Embryo tot. Aber die Männer, die haben den Eiertanz wirklich voll drauf. Diese Küken sind doch wirklich unfassbar süß, oder?
So süß. Ja, so schade, dass wir die nicht knuddeln durften.
Ja, das macht man natürlich nicht auf Expeditionen als Wissenschaftsjournalist. Aber naja, wir waren immerhin nah dran. Diese kleinen Pinguinküken, die sehen nicht so aus wie die Großen. Die haben eben noch nicht dieses elegante schwarz-weiße Outfit, sondern die tragen so ein hellgraues Daunenkleid. Das ist mega fluffig und mega warm.
Tja, aber leider nicht wasserdicht.
Genau, und das ist das Problem. Fällt ein Daunenküken ins Wasser, bevor es die richtigen Federn hat, dann ertrinkt und erfriert es sofort. Keine Chance, und ich meine keine. Deshalb ist es mit dem Flüggewerden ein Wettrennen gegen die Zeit. Das Festeis, dieses Festeis auf dem Meer, das taut ja im antarktischen Sommer immer ab. Also meist im Dezember oder Januar. Und wenn die Küken dann noch auf dem Meereis stehen, im grauen Daunenkleid, dann ist es aus.
Und wegen des Klimawandels passiert das leider immer häufiger, zu früh im Jahr.
Das stimmt. Als wir in der vergangenen Saison da waren, da gab es für das antarktische Meereis einen Negativrekord. Da fehlte eine Eisfläche, die war größer als ganze Länder, also unvorstellbar viel. Nach einigen Berechnungen war diese Fläche, die da fehlte, so groß wie das Mittelmeer. Kann man sich kaum vorstellen. Und mit der Satellitenbeobachtung wurde dokumentiert, dass mehreren Kaiser-Pinguin-Kolonien buchstäblich der Boden unter den Füßen weggeschmolzen ist. Tausende, viele tausend Küken sind ertrunken. In den Kolonien, die das getroffen hat, hat dann wirklich kein einziges Küken überlebt. Da fehlen jetzt ganze Jahrgänge. Und wenn das so weitergeht, wenn immer mehr Generationen ausfallen, dann verschwinden immer mehr Kolonien ganz. Und das ist dann für den Bestand dieser Art wirklich bedrohlich.
Und damit, das haben wir ja jetzt schon verstanden, auch für uns Menschen eben bedrohlich.
Yes, weil die Pinguine, aber auch die Wale, die Algen, der Krill und überhaupt das ganze Lebenssystem der Antarktis unser Klima beeinflusst. Natürlich geht nicht gleich die ganze Welt unter, wenn die Kaiserpinguine aussterben. Aber weniger Pinguine bedeuten wärmeres Klima. Weil eben alles mit allem in der Natur zusammenhängt.
Hey, aber mit so einer Stimmung kannst du jetzt nicht ernsthaft aus dem Podcast rausgehen.
Will ich ja auch gar nicht. Erinnerst du dich noch an Laura und ihren Freund Echo?
Na klar.
Die waren cool. Laura ist Robotikexpertin und hat einen Roboter gebaut, der Echo heißt. Und Echo ist nur dafür da, die Kaiserpinguine zu erforschen. Sogar dann, wenn menschliche Forscher es da unten nicht mehr aushalten.
So the vision with Echo long term is it will be fully autonomous. So we will leave it down here during the long winter months. And then using our penguin, spot, our penguin outpost, we'll be able to tell Echo what the GPS coordinates for the colony is and what the wind direction is. And we will send Echo out and he will sit downwind of the penguins. And as the wind blows, they will slowly move past Echo. And he will be able to pick up the RFID chips of all the penguins that go nearby him.
In diesem unerträglichen Winter fährt Echo also darum, sammelt die Daten von den Chips, die seine aus Fleisch- und Blutkollegen im Sommer an den Pinguinen befestigt haben. Und dann sendet Echo diese Daten heim an die Unis und Institute überall auf der Welt. Und dann, hofft Laura,
using tools like Echo, we have a lot more flexibility in what we can use our human resources for, and we can take much better data on the penguins and learn how to protect them as they face changing sea ice conditions.
Science rules.
Yes, Frau Doktor. Mit moderner Wissenschaft mehr und bessere Daten bekommen, um herauszufinden, wie wir die Pinguine in einer sich verändernden Welt besser schützen können. Das ist die richtige Haltung, finde ich. Und übrigens auch die einzig mögliche, fürchte ich. Die Welt wird wärmer. Und wir müssen Wege finden, damit klarzukommen. So eine Einstellung wie die von Laura ist dabei unverzichtbar. Optimismus. Das war die Kettenreaktion kackende Pinguine. Wenn es euch gefallen hat, bitte weitersagen, abonnieren und nächstes Mal wieder reinhören. Schreibt Kommentare, teilt eure Gedanken mit uns. Und nicht vergessen, macht's wie wir und die Pinguinforscherin Laura. Nicht aufgeben, immer weitermachen, denn es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.
Ciao und bis zur nächsten Kettenreaktion.
Und danke an unser tolles Team, unseren Supercater-Producer Stefan Strüber und das Produktionsteam der UFA. Kettenreaktion ist eine Produktion der RTL Audio Lines. Redaktion Sabine und Dirk Steffens.